liebe Genossinnen und Genossen, liebe MitstreiterInnen, wir fangen jetzt mal an, 6:55. Es freut mich, dass doch auch bei nasskaltem Halbwinterwetter so viele den Weg hier hingefunden haben. Ist ja auch nicht so ganz zentral in Köln, aber das Thema brennt ja nun auch wirklich unter den Nägeln. Die Veranstaltung mit dem Thema ist eigentlich angesetzt worden zu einem Zeitpunkt, als bei VW die Ankündigungen waren, wobei bei Ford war es ja auch schon länger, aber sie ist natürlich jetzt im Augenblick gerade auch in Köln, was Ford betrifft, ganz aktuell und ja, brandaktuell quasi. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir das heute zu dem Zeitpunkt auch machen können, wo auch bei Ford ja einiges läuft. Es gibt eine Kampagne, Ford bleibt. Es gab schon Betriebsversammlungen, es gab auch schon eine, was man immer so spontane Arbeitsniederlegung nennt. Natürlich wird es von den Vertrauensleuten organisiert worden sein, nehme ich an. Aber auf jeden Fall 2000 Kolleginnen und Kollegen, die eben da zur Geschäftsleitung marschiert sind. Das heißt, da ist auch schon durchaus ein bisschen was in Bewegung. Also bei Ford muss man ja sagen, ist ja nicht der erste Stellenabbau, aber ist wohl der drastischste, der bislang hier verkündet worden ist. Ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ganze Abteilungen schließen, wenn überhaupt kein eigenes Fahrzeug mehr entwickelt werden kann, dann kann man ja nur sagen, das ist ja im Grunde die Ankündigung des Todes auf Raten quasi. Ich stelle mich vielleicht auch erstmal selber vor. Mein Name ist Angela Bankert, ich bin SAV-Mitglied und bin aktiv beim Bündnis Verkehrswende Köln. Und das Bündnis Verkehrswende Köln befasst sich im Augenblick vor allen Dingen damit, einen weiteren bekloppten Tunnel in Köln zu verhindern, quer durch die Innenstadt, und stattdessen die KVB oberirdisch auszubauen. Und bei dem oberirdischen Ausbau hat die KVB ein Problem: sie hat über 90 Straßenbahnen bestellt bei Alstom und die haben 3 Jahre Lieferverzögerung. Die sollten eigentlich jetzt schon dieses Jahr in Einsatz kommen und haben Lieferverzögerung, weil es Kapazitätsengpässe in dieser Industrie gibt. Also von daher stellt sich die Frage in Köln auch ganz konkret. Wir haben auf der einen Seite Ford, wo abgebaut wird, auf der anderen Seite Kölner Verkehrsbetriebe, die dringend händeringend Straßenbahnen brauchen und überhaupt Schienenfahrzeuge. Das heißt, das sind die Punkte, die wir heute dann auch diskutieren können. Ich freue mich besonders, dass wir mit Stefan Krull jemanden ganz Kompetenten hier heute haben, der auch das Hauptinput hier halten wird. Stefan ist IG Metaller, ist Ex-Betriebsrat bei VW Wolfsburg und ist auch Koordinator des Gesprächskreises Zukunft, Auto, Umwelt, Mobilität der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ganz herzlich willkommen in Köln. Dann neben mir ist Guido Schönjan. Guido ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Köln, der GEW. Und die GEW ist ja hier auch heute Mitveranstalter. Und das Thema bewegt alle Gewerkschaften in Köln mit Sicherheit. Rechts von Stefan sitzt Klaus Ludwig. Klaus Ludwig ist SAV-Mitglied, ist auch Betriebsratsvorsitzender in seiner Hochschule für die gesetzliche Unfallversicherung und auch Mitglied im Co-Kreis der VKG, also Vereinigung für eine kämpferische Gewerkschaft. Das ist ein Zusammenschluss von linken GewerkschafterInnen, die ja für eine kämpferischere Linie der Gewerkschaften generell sich einsetzen. Da ist Klaus im Co-Kreis, im Bundesweiten. So, wir werden vom Ablauf her, haben wir uns vorgestellt, dass Stefan jetzt hier, wie gesagt, den Hauptinput hält. Danach wird Guido und Klaus einen kurzen Input geben und dann haben wir Diskussion frei und können uns austauschen zu den Themen, die uns interessieren. Soweit. Ach so, und eine Sache noch, die Vorträge vom Podium von Radio Nordpol, linker Radiosender in Köln, aber nur das Podium und nicht dann die Diskussion hinterher, sodass ihr euch da frei fühlen könnt, ja? Wenn da niemand was gegen hat hier auf dem Podium. Ich glaube nicht, ne? Okay, gut, dann würde ich jetzt Stefan das Wort geben.
Vielen Dank, also schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung und vielen Dank dafür, dass ihr das Thema auf die Tagesordnung gesetzt habt. Angela hat ja eben schon deutlich gemacht, was es für eine Zuspitzung in der Krise in der Automobilindustrie gibt. Volkswagen, Ford, Audi wäre noch mit zu nennen. In den zurückliegenden 5 Jahren sind inzwischen 75.000 Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie entweder verlagert oder gestrichen worden. Das ist sozusagen die Dimension dieser Krise. Also ich spreche deshalb gerne von der Krise in der Autoindustrie und nicht von der Krise der Autoindustrie. Aber da will ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Auf der Einladung stehen ja ein paar Punkte drauf. Ich versuche mich da ein bisschen dran lang zu arbeiten. Ich will erst was sagen zu den Ursachen aus meiner Sicht der Krise in der Autoindustrie. Zweitens zur Konversion oder Transformation. Also was sind sozusagen die Alternativen? Und drittens ein paar Überlegungen, wie es weitergehen könnte oder weitergehen müsste, was erforderlich wäre. Ich beginne mit den Ursachen der Krise in der Automobilindustrie und spreche ausdrücklich nicht über die Hintergründe, die Hintergrundfolien sozusagen, also über Klimakrise und Krieg und was damit alles zusammenhängt, was wir aber im Hintergrund natürlich mitdenken müssen. Darüber werde ich jetzt nicht sprechen, weil das ein anderes Thema wäre. Die Ursachen der Krise in der Automobilindustrie lassen sich an 5, 6 Punkten, glaube ich, sehr konkret festmachen. Das eine ist, dass es Überkapazitäten gibt oder eine Überproduktion gibt, also mehr Produktionskapazitäten als Autos gebaut werden können beziehungsweise als Autos verkauft werden können. Diese Überkapazitäten sind natürlich geschaffen worden im kapitalistischen Konkurrenzverhältnis in der Absicht, mehr zu verkaufen als die jeweilige Konkurrenz. Da sich das aber jedes Unternehmen denkt, entstehen eben diese Überkapazitäten und die stehen jetzt da, Maschinen, Anlagen, teilweise Material und Personal und können aber nicht in verkaufsfähige Autos umgesetzt werden, was auf der einen Seite auf die Kosten drückt und auf der anderen Seite eben auch ein Ausdruck von sinkender Produktivität ist. Also Leute, die da stehen und keine Autos bauen oder die kurz arbeiten müssen oder wie auch immer, nicht damit beschäftigt sind, Autos zu bauen, senken natürlich die Produktivität ganz massiv. Das ist mit einer der Gründe, also die Unterauslastung der Industrie ist mit einer der wesentlichen Gründe, warum über sinkende Produktivität in unserem Land gesprochen wird. Ein zweiter Grund für die Krise in der Automobilindustrie ist, dass zu einem guten Teil am Markt vorbei produziert wurde bzw. produziert wird. Also es werden große, schwere, teure Autos gebaut, SUVs, möglichst viel Luxus, möglichst viel Klimbim da reingebaut. Umso teurer sie sind, desto höher ist der Profit an jedem einzelnen Auto, das verkauft wird. Das führt zu der ganz seltsamen Situation, dass der Absatz zwar sinkt, aber der Gewinn gestiegen ist in den zurückliegenden Jahren. Also es wurden weniger Autos verkauft, massiv weniger Autos verkauft, aber die Autokonzerne haben bis einschließlich 2023 immer noch ihren Profit steigern können. Trotz sinkender Absätze erst im Jahr 2024 ist das auch mit dem Gewinn etwas weniger geworden, aber keineswegs in den Verlustbereich hinein. Ein dritter Punkt, ursächlich für Krise in der Autoindustrie ist die sehr späte Hinwendung zur Elektromobilität oder die sehr späte Hinwendung zum Antriebswechsel. Also das ist kein Mobilitätswechsel oder so, sondern das ist nur ein Antriebswechsel. Und die zu späte Orientierung auf die Digitalisierung des Fahrzeuges, des Produktes selbst. In einer gewissen deutschen Arroganz, deutsche Ingenieurskunst, Made in Germany war immer sozusagen Markenzeichen und die Automobilhersteller glaubten, das sei immer so, unabhängig davon, was in anderen Teilen der Welt passiert. Aber tatsächlich ist insbesondere China, ich komme auf die Gründe ganz kurz noch zu sprechen gleich, ist insbesondere China da sehr viel früher, sehr viel stringenter, sehr viel massiver in die Digitalisierung eingestiegen und bietet deshalb heute Fahrzeuge an, die besser sind als die Fahrzeuge aus deutscher Produktion, egal ob sie in Deutschland oder in Europa oder in China produziert werden, die besser sind als die Fahrzeuge aus deutscher Produktion und darüber hinaus noch preiswerter sind. Ein Grund für die Krise in der Automobilindustrie ist die blockierte Verkehrswende. Also wenn absehbar ist, dass der Markt nicht wächst, sondern sinkt, dann müssen Unternehmen eigentlich daran gehen zu überlegen, so was tun wir denn, wenn wir das Produkt, was wir jetzt produzieren, nicht mehr in dem Umfang produzieren können. Und da wäre dann Produkte für den öffentlichen Personenverkehr durchaus eine Möglichkeit gewesen, aber das ist von der Industrie blockiert worden, weil sie eben mit den großen, teuren, schweren Autos mehr Profit machen würden. Es gibt noch einen anderen Grund, der hängt mit der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs zusammen. Also das sind ja Bund, Länder und vor allem auch Kommunen, die im Moment zumindest nicht das Geld haben, um einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs massiv zu finanzieren. Vorletzten Grund, den ich nennen will, ist der um sich greifende Protektionismus, also Inflation Reduction Act in den USA mit massiver Förderung von Produktion in den USA und mit Zöllen gegenüber Produkten, die von außerhalb in die USA kommen. Auch im Verhältnis zu China macht sich jetzt Protektionismus breit. Das heißt also, dass das, was bisher ein großes Plus für die deutsche Exportwirtschaft gewesen ist, nämlich freie Märkte sozusagen mit allen Fragwürdigkeiten, die damit zusammenhängen, ist in Frage gestellt. Einen letzten Grund, den ich noch nennen will, insbesondere zu dem Aspekt der Überkapazitäten und der Überproduktion, ist, dass auch die deutschen Hersteller teilweise unsinnige Projekte geplant haben. Also bei Volkswagen beispielsweise ist bis vor 2 Jahren so eine sogenannte Gigafactory geplant gewesen. Die wollten das Tesla nachbauen und ein neues Auto dort bauen. Es ist der Verkehrswendebewegung mit zu verdanken, dass dieser Plan durchkreuzt wurde. Dann wären 2 Milliarden Euro mehr in den Sand gesetzt worden. Und es ist so, dass Produkte auch von Volkswagen ausgelagert worden sind, also in andere Länder, beispielsweise der Transporter, wir haben gerade drüber gesprochen, wird jetzt zusammen mit Ford in der Türkei produziert, der vorher in Hannover produziert worden ist im Volkswagenwerk und nun haben die da eine Unterauslassung, weil das Produkt sozusagen exportiert, die Produktion sozusagen exportiert worden ist. So, noch zu den Ursachen, also zu den jetzt tiefer liegenden ökonomischen Ursachen könnte man sagen, so ist Kapitalismus nun mal. Ich möchte euch einen kapitalismuskritischen Ökonomen zitieren, Ian Gears, ein US-amerikanischer Arbeitsmarktforscher, der in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen zitiert wurde wie folgt: Die Überkapazitäten sind eine größere Herausforderung als der sinkende Arbeitskräftebedarf. Unternehmen wie die amerikanischen Elektroautospezialisten Tesla und Rivian und viele chinesische Hersteller bauen ihre Produktion aus. Und die traditionellen Automobilhersteller haben ebenfalls expandiert. Es wird Unternehmen geben, die scheitern und Werke schließen müssen. Noch wissen wir nicht, welche das sein werden. Die wichtigste Lektion, also gefragt danach, was lernen können deutsche Gewerkschaften von US-amerikanischen Gewerkschaften lernen. Die wichtigste Lektion ist, die Arbeiter haben gerade viel strukturelle Macht. Autounternehmen brauchen sie, um den Übergang zur Elektromobilität zu bewältigen. Das verschafft den Arbeitern Hebelwirkung, um Forderungen durchzusetzen. Die Hersteller nutzen die Unsicherheiten, um von den Beschäftigten Zugeständnisse zu verlangen und so zuerst die Renditen für die Aktionäre zu sichern. Aber so ist Kapitalismus, sagt er abschließend in dem Zusammenhang. So, also zum Kapitalismus gehört für diese Unternehmen auch der Zwang zu wachsen. Also nicht mehr an Umsatz und Gewinn zu erwirtschaften als im Vorquartal oder im Vorjahr, heißt für die gleich, naja, Stagnation und im Zweifelsfall auch Verlust. Also wenn Sie einen Gewinnplan von X und etwas weniger als X als Gewinn realisieren, dann sprechen Sie vom Verlust. Sie haben also den Gewinn nicht realisiert, den Sie machen wollen. Und das hängt mit dem Zwang zu wachsen zusammen. Und das ist eben der Grund, der dann zu Überkapazitäten führt und zur Unterauslastung der Fabriken. Ein zweiter ökonomischer Grund sozusagen ist die Konkurrenz zwischen den einzelnen Herstellern und zwischen den Ländern. Diese Konkurrenz läuft natürlich über die Kosten, über die Preise und auch über Innovationen und ist im Zweifelsfall, so wie der amerikanische Arbeitswissenschaftler das gesagt hat, eben auch für einige Betriebe tödlich. Und es geht in der Konkurrenz auch darum, den Konkurrenten, die Konkurrenten sozusagen niederzumachen. Wir haben eine außerordentliche Konzentration in der Automobilindustrie gerade zu verzeichnen. Also unter anderem ist neu gegründet worden vor wenigen Jahren der Konzern Stellantis, der nicht nur Peugeot und Citroën umfasst, was der ursprüngliche Konzern gewesen ist, sondern der Opel dazu genommen hat, der Fiat dazu genommen hat und der Chrysler mit dazu genommen hat. Also ein richtig riesig gigantisches Unternehmen im Grunde genommen geworden ist. Und jetzt sagt der von mir zitierte US-amerikanische Arbeitswissenschaftler, also das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern in diesem Prozess der weiteren Konzentration auf der einen Seite und Konkurrenz der Verbleibenden auf der anderen Seite werden weitere auf der Strecke bleiben. Und die Ankündigung von Volkswagen, jetzt 3 Werke zu schließen und 30.000 Beschäftigte zu entlassen, ist sozusagen ein Schritt. Die im Vollzug befindliche Schließung des Werkes von Ford in Saarlouis und die Ankündigung von 2.900 Entlassungen hier in Köln sind die Schritte sozusagen dahin. Und am Ende kann es eben durchaus sein, dass auch ganze Unternehmen dabei mit auf der Strecke bleiben. Zu den Ursachen gehören mit die autoritären Strukturen in den Betrieben, die sozusagen auch verhindern, dass Innovationen, dass Ideen von den Beschäftigten auf den unterschiedlichen Ebenen zur Geltung kommen und damit zusammen auch eine gewisse Aggressivität der Eigentümer und ihrer Beauftragten, also der Managerinnen und Manager. Ich möchte euch dazu auch noch mal was vorlesen aus dem Geschäftsbericht von Volkswagen. Also zur Geschichte von Volkswagen sage ich jetzt nichts weiter erstmal. In dem Geschäftsbericht heißt es unter anderem, die Porsche Automobil Holding hält die Mehrheit der Stimmrechte an der Volkswagen AG. Porsche Automobil Holding ist im hundertprozentigen Eigentum des Porsche-Piëch-Familienclans. So, die halten die Mehrheit der Stimmrechte an der Volkswagen AG. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung, jetzt zitiere ich wieder, auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Volkswagen AG am 3. Dezember 2009 wurde die Schaffung von Entsendungsrechten für das Land Niedersachsen beschlossen. Damit kann die Porsche SE trotz der Mehrheit der Stimmrechte an der Volkswagen AG nicht die Mehrheit der Mitglieder im Aufsichtsrat der Volkswagen AG bestellen, solange dem Land Niedersachsen mindestens 15% der Stammaktien gehören. Also mit großem Bedauern stellen Sie hier fest, dass Ihnen zwar die Mehrheit gehört, aber Sie nicht alleine entscheiden dürfen und alleine bestimmen dürfen. Und das meine ich dann auch mit der Aggressivität, mit der Sie da jeweils vorgehen, mit der autoritären Struktur. Analog zu dieser Aggressivität hat der Vorstand von Volkswagen gerade jetzt, gestern oder vorgestern, einen neuen Plan vorgelegt. Sie nennen das auch selber Zukunftsplan, unter 3 Stichworten, nämlich erstens aufholen, zweitens angreifen und drittens anführen. So, also militärische Jargons sozusagen.
Die FDP-Feldschlacht.
Bitte? Ja, offene Feldschlacht, genau. Es passt genau da rein. Und das sind sozusagen die Strukturen, die auch tatsächlich verhindern, dass sich im Betrieb irgendwas ändert. Weil aufholen heißt, angreifen, anführen heißt im Grunde genommen so weitermachen wie bisher. So, das wollte ich zu den Ursachen gesagt haben, zur Konversion jetzt etwas. Wir könnten als Klimabewegung, als Verkehrswendebewegung ja eigentlich froh sein und sagen, ja super, jetzt werden nur noch halb so viele Autos produziert, wir haben ja erreicht, was wir wollten. Aber das stimmt natürlich nicht. Es fehlt sozusagen die andere Seite. Also ich spreche in dem Zusammenhang gerne davon, dass es eigentlich um einen Umbau gehen müsste und nicht um einen Abbau. Der Abbau ist eigentlich keine Option, weil rund 750.000 Beschäftigte plus ihre Familien, Männer, Frauen, Kinder, von der Automobilindustrie, von der Produktion in der Automobilindustrie abhängig sind. Und wenn sie schlichtweg nur abgebaut wird, ohne dass Alternativen geschaffen werden, dann ist damit eine große soziale Katastrophe verbunden. Also ich kann das nicht wirklich beurteilen, wie sich eine Schließung des Ford-Werkes in Köln auswirken würde. In St. Louis ist es schon eine Katastrophe, weil es der absolut größte Betrieb gewesen ist. Volkswagen in Niedersachsen, 120.000 Beschäftigte. Also da stimmt der Spruch, wenn Volkswagen hustet, hat das Land eine Lungenentzündung sozusagen. Und wenn sie eingestellt wird, die Produktion dort oder stark, sehr stark reduziert wird, ohne dass Alternativen aufgebaut werden, dann hat das dramatische Auswirkungen. Ich möchte euch dazu auch noch ein Zitat vorlesen, und zwar von einem Wissenschaftler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das ist das Wissenschaftliche Institut der Bundesagentur für Arbeit. Der Professor Enzo Weber ist Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Und er hat jetzt aktuell, also im November diesen Jahres, unter anderem Folgendes gesagt. Wir verlieren jeden Monat in Deutschland 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie. Die Produktion liegt mittlerweile 15% unter dem Vor-Corona-Niveau. Problematisch ist aber, dass diese innovative neue Seite der Industrie nicht richtig in die Gänge kommt. Also er beklagt das gleichermaßen, dass abgebaut wird, aber nichts Neues aufgebaut wird. Während die eher klassische Industrie Jobs abbaut, wurde viel zu wenig Jobs in den neuen Bereichen aufgebaut. Insgesamt ist die Jobbilanz in der Industrie tiefrot. Weber plädiert für einen Transformationswettbewerb, in dem der Staat die Gründung und Skalierung von Start-ups stärker als bislang fördere und Innovationen ankurble. Also das ist nicht nur unser Befund, nicht nur mein Befund etwa, dass das so ist, sondern das ist tatsächlich so. Und Abbau gegen Umbau ist auch deshalb keine Alternative, weil in einem hohen Umfang die kommunalen Finanzen damit dranhängen. Also ganz viele Jobs, aber auch ganz viele kommunale Finanzen. Im Kölner Stadtanzeiger konnte ich neulich lesen, dass die Gebühren erhöht werden müssen, weil, glaube ich, jährlich ein Loch von 500 Millionen Euro irgendwie zu deckeln sei. Und das hängt natürlich auch mit Gewerbesteuereinnahmen ganz wesentlich zusammen. In Wolfsburg ist es noch ein bisschen schlimmer. Da hat der Oberbürgermeister gesagt, also ein Asylbewerber kostet uns 6.000 Euro pro Jahr und wir werden jetzt konsequenter abschieben, um dieses Loch sozusagen, ja wirklich, um dieses Loch sozusagen zu füllen. Ich sage das alles deshalb, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht ein Abbau, ohne dass etwas Neues entsteht, nicht weder sozial noch ökologisch irgendwie verträglich ist. Die Technik und auch das qualifizierte Personal, die Facharbeiterinnen und Facharbeiter für einen Umbau, sind durchaus vorhanden. Ich will das mal am Beispiel des VW-Werkes in Osnabrück sagen, wo ganz moderne Busse gebaut sind. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. In Hamburg und Hannover gibt es so Fahrservice von Volkswagen, der heißt Moja. Und die haben also Fahrzeuge produziert, extra dafür, ungefähr 1000 Stück. Jetzt ist das natürlich kein profitträchtiges Geschäft und Volkswagen stellt das jetzt auch wieder ein, um zu sparen. Aber die Fahrzeuge sind gut und für, also die sind App gesteuert, sozusagen optimale Wege für Ridepooling. Die Fahrzeuge sind gut und das, was dahinter steckt, ist auch gut und wird eigentlich für einen guten öffentlichen Personenverkehr vor allem in ländlicheren Regionen auch benötigt werden. Das heißt, es gibt die Qualifikation bei den Leuten, die Anlagen, die Technik ist da. Es fehlt sozusagen nur an der Nachfrage dafür, weil wenn die Kommunen pleite sind, dann bestellen sie auch keine Fahrzeuge für Ridepooling oder so. Die Bahn sucht händeringend Personal für Lokführerinnen, Lokführer, Schaffner, Wartung, alles Mögliche. Und die Bahn zahlt im Übrigen tatsächlich auch besser als die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in der Automobilindustrie bezahlt werden. Das heißt, so, das ist mit Ortswechsel, mit Schichtarbeit, Wochenende und allem Möglichen möglicherweise verbunden, aber trotzdem könnte es durchaus eine Alternative sein. In dem Zusammenhang ist es einfach so, dass in unserem Land, anders als in beispielsweise USA, beispielsweise in China, überhaupt keine strategische Industriepolitik betrieben wird. So von einem der ehemaligen FDP-Wirtschaftsminister ist überliefert der Satz, die Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Der hat sich eigentlich selbst als überflüssig erklärt, er wollte das überhaupt nicht machen. Und das ist sozusagen die Ideologie der Bundesregierung, über ganz weite Strecken. Und den Verlust von industriellen Tätigkeiten, Arbeiten in unserem Land, Stahlindustrie ist ja genau das gleiche Thema im Grunde genommen, den Verlust von industriellen Arbeiten in unserem Land einfach hinzunehmen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass es erstens Alternativen braucht, also zum Arbeiten, aber auch und vor allem gesellschaftlich nützliche, sinnvolle Produkte zu produzieren, das ist eigentlich das, was ich in dem Zusammenhang unter strategischer Industriepolitik verstehen würde und was aber auch, Angela hat ja über die Zusammensetzung dieses Podiums geredet, was aber auch eine linke Aufgabe ist. Also wir können jetzt sagen, ja, Scholz macht das nicht und von Lindner erwarten wir sowieso gar nichts oder so, können wir sagen, aber gleichzeitig auch zu überlegen, so was sind denn unsere Überlegungen, unsere Gedanken dazu. Damit kommen wir zum dritten Punkt, Perspektiven, um solche Ideen, die es durchaus gibt, auch umsetzen zu können, ist mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie erforderlich. Also Mitbestimmung im Betrieb, Demokratie in der Gesellschaft. Ich möchte es vielleicht am Beispiel des Kohlekompromisses ganz kurz deutlich machen. Als die Bundesregierung beschlossen hat, aus Gründen aus der Braunkohle auszusteigen, Steinkohle liegt ja schon länger zurück, gab es einen Aufschrei von der Industriegewerkschaft Bergbau, Energie und Chemie, Chemie, Energie, IGBCE. Und es gab harte Konfrontationen, also von den Unternehmen auch, und es gab harte Konfrontationen von der Klimagerechtigkeitsbewegung und Braunkohlearbeiterinnen und Braunkohlearbeitern. Dann gab es verschiedene Formate, in denen über die Notwendigkeit des Ausstieges aus der Kohle gesprochen wurde und am Ende stand tatsächlich ein Beschluss, wir steigen in einem Prozess von 20 Jahren, von 2018 bis 2038, aus Gewinnung und Verstromung von Kohle aus. Dafür wurden 40 Milliarden Euro von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt, zur Kompensation der Arbeitsplätze in den Tagebauen und auch in den Kraftwerken, in den drei Revieren. Also hier ist ja auch eins, das zweite ist in Mitteldeutschland, das dritte ist in der Lausitz. In den drei Revieren 40 Milliarden Euro zur Kompensation der Verluste an Arbeit, wobei da ist ja tatsächlich abgebaut worden und nicht eigentlich umgebaut worden. So, da würden Renaturierung, da werden Wissenschaftseinrichtungen angesiedelt, irgendwo in Cottbus wird ein ICE-Werk gebaut. Also auf diese Art und Weise werden sozusagen die Beschäftigten aus Tagebau und Kraftwerken in einem Prozess von 20 Jahren, ganz viele scheiden altersbedingt aus, in diesem Zeitraum werden also sozial so gestellt, dass sie mit diesem Abbau sehr zufrieden sein können. Und ich denke, so etwas Analoges müsste es auch für die Automobilindustrie in unserem Land geben. Setzt, wie gesagt, Demokratie voraus. Es gibt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima einen Expertenkreis Automobilwirtschaft. Nachdem es vorher schon Regierungskommission zur Zukunft der Automobilindustrie gegeben hat, die alle keine positiven Ergebnisse gebracht haben. Dieser Expertenkreis setzt jetzt vollständig darauf, also er ist sozusagen neoliberal dominiert, er setzt vollständig darauf, dass Deutschland, die deutsche Automobilindustrie in der internationalen Konkurrenz führen wird. Im Grunde genommen analog dem, was Volkswagen gesagt hat, aufholen, angreifen und anführen. Das ist sozusagen das Rezept, was Sie vorschlagen. Ich halte das für außerordentlich problematisch und am Ende auch nicht für erfolgreich. Menschen, die sich ganz gut mit den Verhältnissen in China, mit der Entwicklung in China auskennen, erzählen, dass die chinesischen Automobilhersteller uneinholbar voraus sind. Abgesehen davon, dass die Konkurrenz an sich natürlich nichts ist, was etwas Konstruktives beinhaltet, sondern immer etwas gegen andere beinhaltet. Also die Konkurrenz ist aus meiner Sicht jedenfalls keine Lösung. Ich denke, dass aus der Konkurrenz ausgestiegen werden müsste. Es gibt also unter dem Aspekt der Demokratie schon lange Kritik an der Modellpolitik der Unternehmen, also ausdrücklich auch formuliert. Ich weiß nicht, wie das bei Ford ist, bei VW ist das auf jeden Fall so gewesen. Es fehlen kleine preiswerte Autos. Aber diese, also auch vom Betriebsrat und IG Metall ist diese Kritik formuliert worden. Aber das kann man sagen und es ändert an der Unternehmensstrategie im Grunde genommen überhaupt nichts. Also als ein weiteres Beispiel für mangelnde Demokratie. Ich glaube, dass die IG Metall insgesamt etwas zu zaghaft an diese Aufgabe sozusagen herangeht, dass sie nicht wirklich einen eigenen Plan hat und in gewisser Weise auch ratlos vor diesem Dilemma steht. An den jüngsten Tarifabschluss kann man das, glaube ich, ganz gut ablesen, der unterhalb der Inflationsrate liegt. Und an dem, was gegenwärtig bei Volkswagen diskutiert wird, also Zugeständnisse zu machen, Lohnabbau im Grunde genommen zuzustimmen, wird das auch ganz gut sichtbar. So, letzter Punkt in dem Zusammenhang als Frage, die auch aufgeworfen wurde für diese Veranstaltung. Wie ist denn das eigentlich mit der Vergesellschaftung? Also abgesehen davon, dass Grundgesetz Artikel 14.15 die Möglichkeit der Vergesellschaftung beinhaltet, die ja auch von der ja auch relativ häufig Gebrauch gemacht wird, wenn irgendwie Landebahnen für Flugzeuge gebaut werden oder wenn Autobahnen gebaut werden oder wenn Banken überschuldet sind oder so, dann wird von diesem Artikel Gebrauch gemacht. Aber selbstverständlich ist es auch im Zusammenhang mit der Industrie möglich, weil da drin steht nämlich, dass das Eigentum dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Und wenn das Eigentum nicht dem Wohl der Allgemeinheit bedienen soll, dann gibt es eine Grundlage, um zu vergesellschaften, also um zu enteignen zum Zwecke der Vergesellschaftung. In § 2 der Satzung steht das analog drin, da wird dann über Schlüsselindustrien gesprochen, die zu vergesellschaften sind. Und ohne jeden Zweifel gehört die Automobilindustrie heute mit dazu. Noch bei der Geschichte von Volkswagen. Ich weiß, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich bin auch gleich am Ende. Ich will aber in dem Zusammenhang trotzdem nochmal erwähnen, dass auch der Betriebsrat und die IG Metall in der aktuellen Auseinandersetzung mit Volkswagen formuliert hat, euch gehört Volkswagen nicht allein an die Aktionäre gerichtet, sondern uns gehört Volkswagen auch aus der Geschichte heraus, also mit geraubtem Gewerkschaftsvermögen von den Nazis aufgebaut, nach 1945 sozusagen ein herrenloses Unternehmen und erst Anfang der 1960er Jahre durch die CDU-Regierung teilprivatisiert, weil ein volkseigener Betrieb in Westdeutschland 50 Kilometer von der Grenze zur DDR, das durfte es unter gar keinen Umständen geben. Also bei dieser Geschichte von Volkswagen, bei der Tatsache, dass immer noch 20% der Stammaktien dem Land Niedersachsen gehören, aus dieser Geschichte heraus, kann man dann durchaus auch die Frage der Vergesellschaftung aufwerfen. Und am Beispiel Osnabrück will ich es nochmal sagen, über Technologie und Produkt hatte ich schon kurz gesprochen. Wenn Volkswagen dieses Unternehmen nicht mehr will, dann könnte man auch natürlich mit einer Anschubfinanzierung durch Bund, Land, Kommune, eine gemeinnützige GmbH, eine Genossenschaft, eine Stiftung oder sonst irgendwas machen und genau solche Produkte produzieren, wie dort bisher auch produziert worden sind. Interessant bleibt in der Frage, wie sich das Land Niedersachsen verhält, wie sich die SPD und die Grünen verhalten, die Regierung in Niedersachsen stellen. Und für uns als Linke im weitesten Sinne stellt sich natürlich auch die Aufgabe, das richtig gut nach vorne zu treiben. Das war es, was ich erstmal einführend sagen wollte. Viel Gelegenheit zur Debatte. Danke.
Ja, danke Stefan für den Input, viele Impulse zum Nachdenken, Nachfragen und Diskutieren. Machen wir noch mal kurz die beiden Inputs jetzt hier vom Podium und dann geht's in die Runde, ja? Das ist dann der Guido von der GEW.
So, wie hat Angela mich vorgestellt? Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der GEW. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das Kürzel ausgesprochen hast. Logisch wäre ja, wenn GEW stehen würde für Gewerkschaft der Elektrowagenbauer und Bauerinnen. Weil wir sind ja bei einer Veranstaltung zum Thema Autoindustrie. Aber ich bin von der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und da wollte ich euch erstmal kurz erzählen, wie das denn sein kann, dass wir mit unserem Logo als Mitveranstalterin dieses Abends hier fungieren. Ich habe das Thema reingebracht. Leute, es wird gemunkelt, was in Niel passieren könnte. Und das sieht dramatisch aus und ich wusste von der Veranstaltung, wo ich Stefan Krull auch gehört hatte, dass wir uns in Köln sowieso mal warm anziehen müssten, weil vor ziemlich weit unten auf der Skala der Autokonzerne steht, wenn es um die Frage geht, wie wappnet man sich für die Zukunft. Und das erste Mal, dass ich das in meiner Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft, ich sage das jetzt nochmal, ins Spiel gebracht habe, war bei der Redaktionssitzung unserer Mitgliederzeitung. Und habe das so angefangen und war mir auch ganz unsicher, wie die Kolleginnen und Kollegen wohl reagieren würde. Aber dann meldete sich sofort eine Kollegin. Ja, das ist total dramatisch. Wir diskutieren das schon viel länger. Und ich war ganz überrascht. Ich dachte, ich bin der Erste mit dem Thema. Das ist jetzt schon 3 Monate her oder so. Aber das ist ganz einfach. Die Kollegin, die ist Lehrkraft an der Gesamtschule Köln-Korweiler. Und das ist im Kölner Norden. Und das ist in der Nähe von Niel, da wo die Fordwerke stehen. Und die sagt, wir haben einen ganz hohen Prozentsatz an Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, die da arbeiten. Und das ist bei uns jeden Tag Thema. Der direkte Zusammenhang. So, dann haben wir uns überlegt, ob wir das in die Zeitung nehmen, das Thema. Dann haben wir uns überlegt, was gibt's, was kann man machen. Und haben das in die Mitgliederversammlung gebracht. Wann war die? Anfang November? Da der Saal war voll, über 50 Leute, was gar nicht schlecht ist für unseren Verein. Und da haben wir das auch so dargestellt. Und die Abstimmung, ob wir als Mitveranstalterin zu dem heutigen Abend auftreten, war einstimmig dafür. Das ist so die Genese. Ich persönlich bin auch ein bisschen betroffen, weil ich komme zufälligerweise ganz aus der Nähe von Emden. Und wenn Emden dicht macht, dann macht Ostfriesland dicht. Und das wird dramatisch. Ich weiß gar nicht, du hast das bestimmt auf dem Schirm, Stefan. 9.000 Leute in Emden?
9.000.
Ja.
Gut 9000.
Und ich muss das eben erzählen, nicht weil ich euch so gerne aus meinem Leben erzähle, aber weil das einfach so prägend für mich gewesen ist. Ich habe da auch mal gearbeitet tatsächlich, als Student, glücklicherweise nur in den Semesterferien am Band. Und nachdem man da 2 Stunden, 3 Stunden dann eingearbeitet wurde, kommt dann aus meiner damaligen Sicht ein ganz alter Kollege, der wahrscheinlich genauso alt war, wie jung ich heute bin. So. Und dann sagt er den Satz, Guido, wer guckt der hele Autos? Auf Hochdeutsch, kannst du dir vorstellen, wer den ganzen Rotz, den wir hier jeden Tag produzieren, kaufen soll? Und das war vor 20 Jahren, 25 Jahren. Und die Überkapazitäten, das ist ja keine neue Erkenntnis. Das weiß jeder Kollege, jede Kollegin, jede Stunde, die sie und er da am Werkeln ist. Wer kauft diese ganzen Autos? Wo sollen die alle hin? Und die Frage ist nicht, wieso läuft das nicht mehr, sondern die Frage ist, wie konnte das so lange so laufen? Ich muss zusehen, dass ich die Zeit einhalte, bitte. Also die wichtige Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wer sollte vorgehen und wer kann überhaupt vorgehen? Und das Vorgehen im doppelten Sinne, nämlich Vorgehen im Sinne von Handeln, ins Handeln kommen, aber auch vorangehen. Weil, wie Stefan das ja auch schon angedeutet hat, das betrifft nicht nur Neil, das betrifft nicht nur die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die in Chorweiler zur Schule gehen, sondern das betrifft die gesamte Stadtgesellschaft. Und wenn du das mal runterrechnest, du sagst, wenn VW hustet, dann kriegt Niedersachsen eine Lungenentzündung. Was hast du gesagt? 120.000 Beschäftigte in Niedersachsen, 13.000 für 1 Million in Köln. Was gibt's nach Lungenentzündung? Lungenembolie oder sowas. So, dann habe ich heute mit einer Schulklasse mir die Lokalzeit vom 27. November angeguckt. Das war der Tag der größten Betriebsversammlung der Geschichte von Ford in Köln. Da waren 8000 Leute. Und da kam dann danach ein Interview mit dem Betriebsratsvorsitzenden. Ich habe den Namen vergessen. Gruschka. Und wir haben das nicht ganz geguckt. Die Stunde war dann irgendwann auch zu Ende. Aber der fing an damit, dass die Verträge eingehalten werden müssen. Und ich habe jetzt gerade Angela nochmal gefragt, wie lange geht denn nochmal der Kündigungsschutzvertrag? Bis 2032. Aber sie werden drauf scheißen. Sie werden mit Sachzwang kommen. Und der Sachzwang ist Technisierung, Antriebswende, ich glaube, von Verkehrswende spricht gerade kein Mensch, Antriebswende, Elektroauto braucht einfach weniger Manpower als herkömmlicher Verbrenner und das wird immer mehr kommen, Schuldzuweisung an uns. Und zwar an uns alle, die wir hier sitzen, an uns alle hier draußen, an die Kolleginnen und Kollegen, die bei Ford arbeiten. Ihr kauft zu wenig von unseren Autos. Wir sind schuld. Die Wahrheit ist ein bisschen anders. Es geht einfach um Wettkampf. Stefan hat von Konkurrenz gesprochen. Ich rede jetzt bewusst von Wettkampf. Nämlich der Wettkampf zwischen den Konzernen um Entlassungen. Wenn VW entlässt, dann hat Ford verstanden, verdammt, die werden billiger, da müssen wir nachziehen. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen nachziehen. Ich finde, wir müssen überlegen, wie wir die Betroffenheit klar machen, wie betroffen die Kolleginnen und Kollegen sind und auch die Stadtgesellschaft und darüber hinaus sein wird, das ist schon klar. Der eine, die eine, andere mehr auf der Ebene, mental, psychisch und so weiter. Und der andere, die andere mehr auf der anderen Ebene, monetär und so weiter. Was ich meine mit Betroffenheit ist, was hat das für Auswirkungen auf alle? Um dazu zu kommen, welche Perspektive her muss, weil bisher gibt es keine Perspektive. In dem Lokalzeitbericht, von dem ich gerade gesprochen habe, da habe ich irgendwann mal auf Pause gedrückt, weil da marschierte dann so eine Phalanx rein, Halle Y, gibt's sowas, Halle Y streikbereit. Und da war ein Kollege, der trug das Plakat, wir fordern einen nachhaltigen PKW-Plan. Das fand ich interessant, da haben wir angesetzt, was heißt denn nachhaltig, was ist denn PKW-Plan, was gehört denn vielleicht noch alles dazu, Individualverkehr, Kollektiv, öffentlicher Nahverkehr, öffentlicher Fernverkehr. In die Richtung muss das natürlich gehen. Und es muss in die Richtung gehen, dass man von dieser Machtlosigkeit wegkommt. Jetzt werde ich zum Schluss wieder ein bisschen persönlich, ich habe da so Bock drauf. In meiner Straße stehen 30 Häuser und davon sind 3 Häuser bewohnt von Menschen, die ihr Geld bei Ford in Neil verdienen. Das sind Ingenieure. Und ich treffe gestern einen von denen und frage ihn, warst du bei der Betriebsversammlung? Ich dachte, du fragst auf keinen Fall, wie große Sorgen machst du dir um deinen Arbeitsplatz, sondern warst du auf der Betriebsversammlung. Ich weiß gar nicht, ob er mich überhaupt angeguckt hat. Nein. Und ich war fest davon überzeugt, größte Betriebsversammlung ever. Nee, war ich nicht. Und ich so, Engels, wieso warst du denn da nicht? Ja, war ja klar, was da gesagt wird. 2900 sollen raus, aber wer wird sowieso nicht gesagt. Frohe Weihnachten. Und dann war das Gespräch zu Ende. Er hatte keinen Bock, darüber zu reden. So, und der andere, der in meiner Straße wohnt, der arbeitet in der, ich habe den Terminus Technicus gerade nicht auf dem Schirm, die komplett dicht machen. Entwicklung. Und der fährt den Explorer. Der überlegt sich anscheinend, ich muss den Laden retten, indem ich einfach investiere in meinen eigenen. So, das soll keine Schelte sein, das soll nur ein Hinweis darauf sein, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade an der Front stehen und es machen könnten, dass die total verwirrt und hilflos und unter Schocks, im Schockzustand sind. Und da muss man irgendwie versuchen, ranzukommen. Was ich wichtig fand, war den Begriff von Stefan, strukturelle Macht. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen, klar zu kriegen, dass man strukturelle Macht hat und dass man sich dieser strukturellen Macht überhaupt erstmal bewusst wird, um sie einsetzen zu können. An der Stelle höre ich mal auf. Mhm.
Danke, Guido.
Ja, ich habe verschiedene Punkte, möchte es aber auch kurz halten. Vielleicht nochmal zu dem, was gerade bei Ford Köln passiert, weil ja immer von diesen 2900 Arbeitsplätzen geredet wird und die abgebaut werden sollen. Aber das sind jetzt nicht die Jobs, die wegfallen werden, weil sie den Explorer nicht verkaufen. Die 2900, das sind die, die schon im Juni erwähnt wurden als die nächsten Schritte des Abbaus. Also deswegen sind so viele in der Entwicklungsabteilung und so weiter betroffen. Der Nichtverkauf des Explorer und des Capri, also die stehen ja, ganz Nil ist ja voll mit Karren. Ja? Und die Händler, haben uns Kolleginnen vom Werkstor erzählt, sagen, bitte schickt uns keine Autos mehr. Ja? Wir haben keinen Platz mehr dafür. Da stehen die überall rum, die werden nicht verkauft. Und diese Welle von nicht verkauften Autos, die ist noch gar nicht eingepreist. Also insofern sind die 2900 Stellen noch der Überhang von der vergangenen Diskussion und mehr wird auf Ford zukommen. Das ist relativ klar. Was versuchen jetzt die Autokonzerne in dieser Krise? Die versuchen auch Panik zu machen und Löhne zu drücken. Also ist natürlich klar, die haben echte Probleme mit Absatz, hat Stefan ja beschrieben. Aber die machen die Probleme natürlich noch ein bisschen größer, weil sie die gewerkschaftlichen Bedingungen hier angreifen wollen. Ja, die versuchen jetzt, also Ford mag sich aus Europa ganz zurückziehen und das Werk schließen hier, das ist nicht ausgeschlossen. Aber VW wird nicht kollabieren als gesamter Konzern. VW will Profite machen, Aktionärinnen bedienen. Und dafür hilft es, vielleicht Werke zu schließen, kann sein. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man die Bedingungen, unter denen die Beschäftigten da arbeiten, deutlich verschlechtert. Und insofern sehen wir auch diesen Angriff auf die Löhne. Was macht die IG Metall in dem Zusammenhang? Nicht das Beste. Sie hat insgesamt keinen guten Tarifabschluss, hatte Stefan schon erwähnt, in der gesamten Metall- und Elektroindustrie gemacht. Und sie hat jetzt bei VW ja auch vorgeschlagen, die Tariferhöhungen vor der allgemeinen Lohntarifrunde, die sollten nicht ausgezahlt werden, sondern in so Arbeitszeitkonten zur Sicherung der Jobs gehen. Und ich glaube, kann man natürlich auch gerne diskutieren, dass es der falsche Weg ist, den Arbeitgebern sowas anzubieten, weil sie dadurch natürlich mehr in die Offensive kommen. Der richtige Weg wäre, wir verteidigen unsere Jobs, unsere Werke und auch unsere Bedingungen, unter denen wir unsere Arbeitskraft verkaufen. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir schon merken, dass es in der IG Metall eine Menge Enttäuschung gibt, auch über die schwachen Abschlüsse der letzten Jahre. Übrigens einer der Punkte, mit dem gerade in Stuttgart die Rechten, dieses Zentrum, also rechtsextreme Leute im Betrieb, Unzufriedenheit aufgreifen und die dann wiederum gegen die IG Metall wenden. Also es gibt schon Frust und die Strategie der IG Metall ist da nicht so gut. Was hat die IG Metall insgesamt für Lösungen für die Gesamtsituation? Die haben ja so ein 11-Punkte-Papier im Oktober rausgegeben und da das beschrieben, was sie als Industriepolitik verstehen. Und um das mal kurz zusammenzufassen, sie wollen eigentlich die Konzerne zu deren Glück so ein bisschen zwingen. Also sie setzen darauf, dass der Staat Infrastruktur bereitstellt. Also sagen jetzt Antriebswende. Das mit E-Mobilität kann noch klappen, wenn wir jetzt so richtig reinballern. Also überall Ladesäulen und so weiter, Förderprämien, wenn man so ein E-Auto kauft, Produktionskosten dann, günstigere, kleinere Autos produzieren. Und dann klappt das noch. Und dann muss der Staat das so ein bisschen begleiten mit Subventionen auch für die Konzerne und so weiter. Und da bräuchte man dann mehr Beteiligung der Beschäftigten und dann würde man das Ruder rumreißen. Wir würden sagen, dass das eine völlige Unterschätzung der Ernsthaftigkeit der Krise ist. Stefan hat schon was zur internationalen Konkurrenz und zu Überkapazitäten gesagt. Und dass es auch nicht den Interessen der Konzerne entspricht. Ich meine, die produzieren keine Gebrauchswerte. Also die interessieren sich nicht dafür, ob Leute Kleinwagen brauchen, weil die Gewinnmarge am Kleinwagen ist echt ein bisschen schmal. Und bei so einer großen Karre, theoretisch, wenn man sie denn verkaufen würde, ist sie deutlich größer. Und das war ihre Strategie, die hatte lange Erfolg, jetzt schwenken sie ein bisschen um. Aber das, was die IG Metall da vorhat, wird keine grundlegende Änderung bringen. Es mag dann wieder über eine bessere Modellpolitik die einzelnen Konzerne stabilisieren, aber erst nach einer Welle von Lohndruck, also Druck auf die Löhne, Arbeitsplatzabbau und auch eventuell Werkschließung. Und ich denke, unser Job ist es auf jeden Fall, grundlegend andere Alternativen aufzuwerfen und die können nur Umbau sein. Wir brauchen diese Beschäftigten, ihre Fähigkeiten, wir brauchen die Werkshallen für Produkte, die gesellschaftlich sinnvoll und notwendig sind. Und ich glaube technisch, also ich bin jetzt echt kein Experte in der Autoindustrie oder so, aber technisch geht das alles. Wahrscheinlich ist es ein bisschen komplex, aus dem Kölner Fortwerk eine Fertigungsstraße für Züge zu machen. Das kann sein. Busse wird man da, glaube ich, ohne große Action herstellen können, wenn man das würde wollen. Ne? Technisch geht das. Die Frage ist aber, wie kommen wir da hin? Weil ich glaube, dass für die meisten Kolleginnen auch durch das Abblocken der IG Metall der Weg ganz schön weit ist. Sozusagen von der heutigen Situation zur Vergesellschaftung. Und machen wir uns nichts vor. Die Idee, die Vergesellschaftung der deutschen Autokonzerne, das ist ja nicht so mal so nebenbei. Das ist ein Kernindustrie des deutschen Kapitals. Das machst du nicht mal eben über parlamentarische Zufallsmehrheiten oder ein paar Demos. Das ist ein absoluter Großkonflikt, auf den wir als Arbeiterinnenbewegung, auch als Klimabewegung noch und auch die Beschäftigten überhaupt nicht vorbereitet sind. Das Kapital ist da schon ein bisschen besser vorbereitet auf die Auseinandersetzung. Und deswegen würde ich gerne heute auf jeden Fall darüber diskutieren, wie füllen wir denn diese Lücke sozusagen von der heutigen Situation, wo scheiß, die bauen die Arbeitsplätze hier ab, hin zu der Frage von Vergesellschaftung und wir müssen diesen Laden übernehmen. Und wir müssen nach gesellschaftlicher Notwendigkeit produzieren. Und es gibt ein bisschen in der Klimabewegung so eine Debatte, das wäre jetzt auch ein Möglichkeitsfenster, wo man die Frage des Umbaus der Autoindustrie aufwerfen kann. Das stimmt auch. Da gibt es verschiedene Initiativen, das da politisch reinzugrätschen. Aber es ist natürlich auch ein Fenster, in dem reaktionäre Entwicklungen entstehen können. Wenn es Niederlagen gibt, wenn Werke geschlossen werden, wenn es Massenentlassungen gibt und die IG Metall kämpft nicht oder nicht ausreichend, dann wird das natürlich auch rechte Narrative befördern. Spaltung innerhalb der Belegschaften, Leute, die darauf setzen, dass ihr Job gesichert wird, während die anderen gehen müssen. Und es wird auch die ganze Idee, ja, das mit der E-Mobilität war schon Blödsinn, jetzt wir setzen weiter auf den Verbrenner. All diese absurden Ideen wird das befördern. So. Und insofern Möglichkeitsfenster, ja, aber auch durchaus Gefahren. Und deswegen zum Schluss meine Endthese. Ich glaube, die Linke, die Klimabewegung und auch andere Gewerkschafterinnen müssen da jetzt so rein, immer an Beginn setzen, Arbeitsplätze verteidigen, Löhne verteidigen und dann daraus die Argumentation entwickeln, warum das nur über Umbau und Vergesellschaftung möglich ist.
Mein Name Name ist Gottfried Schweitzer. Ich habe früher bei Ford gearbeitet, so lange bis der Verfassungsschutz mich da hat rausschmeißen lassen. Jetzt arbeiten meine Kinder noch aktiv bei Ford und deren Schicksal liegt mir schon sehr am Herzen. Deshalb wollte ich was als erstes sagen dazu. Die sind beide Vertrauensleute übrigens, ne, und treffen sich heute Abend, was Manuela gerade eben gesagt habe, um zu beraten, wie es weitergeht. Als erstes würde ich nicht nur die IG Metall kritisieren, wie du das mit Recht gemacht hast, dass sie so faule Tarifabschlüsse abgeschlossen hat und auch nicht so richtig in die Offensive kommt, sondern das liegt ja auch daran, dass wir in der Bundesrepublik kein allseitiges und vollständiges Streikrecht haben. Das Betriebsverfassungsgesetz knebelt die Gewerkschaften. Und wenn Gewerkschaften um Arbeiter, Arbeitnehmer um ihre Arbeitsplätze kämpfen, dann können sie sich nicht nur innerhalb des gewerkschaftlichen Rahmens bewegen, sondern sie müssen anfangen, diesen gewerkschaftlichen Rahmen zu durchbrechen und selbstständig zu kämpfen. Das diskutieren die Kollegen gerade heute Abend zum Beispiel, auch meine Kinder, wie man das in der Belegschaft verankern kann. Selbstständig kämpfen, das kennen wir aus den Streiks der 70er, 80er Jahre bei den Bergarbeitern, das kennen wir von Opel, vor 20 Jahren der Opel-Streik ist bekannt, andere Streiks sind auch bekannt, dort wurde zum Teil erfolgreich selbstständig um Arbeitsplätze gekämpft. Und darum geht's heute, nicht nur gewerkschaftliche Kämpfe zu fordern, sondern in Richtung selbstständige Kämpfe zu gehen. Und noch das Zweite noch, darf ich noch? Ihr habt verschiedene Male jetzt mit Recht den Kapitalismus kritisiert. Ne, der ist verantwortlich für die ganze Situation, in der wir im Moment sind. Aber was ist denn die Alternative? Mehr Mitbestimmung? Mehr Demokratie, das Grundgesetz ausschöpfen, wie du es gesagt hast. Das hat seit zig Jahren, seit Bestehen der Bundesrepublik oder noch viel länger nicht funktioniert. Mehr Mitbestimmung. Die Alternative ist Sozialismus. Vergesellschaftung ist nur im Sozialismus möglich. Wir wollen nicht mehr Mitbestimmung für die Arbeitnehmer, sondern wir wollen, dass diejenigen, die arbeiten, auch darüber bestimmen, über das Produkt, das sie hergestellt haben und nicht irgendwelche Kapitalsaneigner, die keinen Finger krumm machen, dann ist die Konkurrenz herausgeschaltet. Die kann man nicht so mit dem Gebet ausschalten, wie du das ein bisschen so gesagt hast, eine Konkurrenz ist eigentlich schlecht, müsste weg oder so. Nee, das geht nicht. Dazu ist Voraussetzung, dass wir ein sozialistisches Gesellschaftssystem haben und die Betriebe, wie ihr mit Recht sagt, den Arbeitern gehören. Aber das muss man dann auch so klar sagen und nicht so die Illusion erwecken, wie du gerade eben, ja, wir haben doch Artikel 14, 15 Grundgesetz, das könnte doch vielleicht gehen. Nee, das kann nicht gehen. Wenn wir als Sozialisten auftreten, dann müssen wir das offen sagen. Ja.